Repression in Rumänien. Hoffnungskandidat Georgescu auf Krücken verhaftet. Geld für Regierungspropaganda. Rotbehörde zahlt hunderttausende Euro an Netzwerkrecherche. Und unbelehrbar. Drosten macht Impfwerbung auf Kosten der Gebührenzahler. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Rumäniens Regierung hat eine massive Verfolgungswelle gegen die Opposition gestartet. Am Mittwoch wurde der Präsidentschaftskandidat und EU-Kritiker Carlin Georgescu festgenommen. Zeitgleich fanden rund 50 Hausdurchsuchungen im ganzen Land statt. In einer ersten Stellungnahme rief Georgescu zu neuen Protesten am Wochenende auf und erklärte, Zitat, »Ich kämpfe gegen dieses System, das uns in die Sklaverei treiben will.« Die rumänische Justiz wirft dem Politiker unter anderem die Gründung einer faschistischen Organisation sowie falsche Angaben zur Finanzierung des Wahlkampfs vor. Beobachter sehen in der Verhaftung vor allem einen Versuch, einen Sieg Georgescus bei den Wahlen im Frühjahr zu verhindern. In Umfragen liegt der Politiker nach Angaben rumänischer Medien gegenwärtig bei 40%. Georgescu hatte bereits die erste Runde der Präsidentschaftswahlen im November gewonnen. Das Verfassungsgericht annullierte den Urnengang. Der frühere EU-Kommissar Thierry Breton lobte diese Entscheidung sogar als Vorbild für die Annullierung weiterer unliebsamer Wahlergebnisse, darunter auch in Deutschland. Von einem massiven Anstieg von Turbokrebs in einem ungewohnt jungen Alter berichtet der kanadische Krebsforscher Dr. William Marcus. Aufgetreten seien diese Fälle ab 2022, dem Jahr nach Einführung der Covid-Injektion. Wörtlich sagte Marcus im Interview mit dem britischen Gesundheitsforscher Dr. John Campbell,
Sie sind schockierend. Wenn junge Frauen in ihren 20ern mit Brustkrebs im vierten Stadium vorstellig werden, ohne familiäre Prädisposition oder genetische Marker, die man nachweisen kann, keine BRCA-Mutation 1 oder 2, dann wird einem klar, dass hier wirklich etwas nicht stimmt. Dickdarmkrebs tritt bei jungen Menschen in ihren 20ern und 30ern auf. Das sollte nicht vorkommen. Ich verweise immer auf den Fall der Cholangiokarzinome. Das sind Gallengangskarzinome, bei denen das Durchschnittsalter bei 70 Jahren lag. Das Durchschnittsalter, in dem diese auftreten. Dies ist ein Krebs, der bei älteren Menschen auftritt. Und doch haben wir 20, 25-Jährige mit einem Cholangiokarzinom im vierten Stadium. Etwas, das ich in meiner Laufbahn noch nie gesehen habe.
Wörtlich spricht Krebsforscher Marcus von einem völlig neuen Krankheitsbild.
Sie haben eine Brustkrebspatientin, die mit der herkömmlichen Behandlung noch 5 oder 10 Jahre leben könnte. Dann stirbt diese Patientin 6 Monate später und du fragst dich, was hier eigentlich los ist. Warum sterben diese Patienten so kurz nach der Diagnose? Warum sprechen sie nicht auf konventionelle Behandlung an? Und das schaut man sich einfach nicht an. Es wird nicht untersucht. Es wird wirklich von der klassischen Onkologie ignoriert. Professor Daiglisch zum Beispiel spricht darüber. Er hat dieses Phänomen in den letzten Jahren auch bemerkt. Und die Pathologen? Wissen Sie, ich bin wirklich stolz auf meine Pathologenkollegen wie Dr. Ryan Cole, Dr. Professor Burkhardt in Deutschland, die hier wirklich Alarm geschlagen haben und uns gesagt haben, dass hier etwas nicht stimmt. Diese Turbokarzinome sind real und sie fordern Tausende von jungen Menschenleben. Und niemand untersucht sie. Niemand geht der Sache nach. Wissen Sie, es gibt Ärzte in der Wissenschaft, die sagen, dass es so etwas wie Turbokrebs nicht gibt. Und wenn man den Begriff in eine Suchmaschine eingibt, findet man keine Literatur. Und dann gibt es Wikipedia, wo es heißt, Turbokrebs sei eine Verschwörungstheorie. Es ist eine alternative Medizin, eine Randgruppenmedizin. Sie existiert nicht, richtig? Das gibt es nicht. Er existiert nicht und das ist keine Wissenschaft. Wissen Sie, das ist keine Wissenschaft? Wenn Sie ein Phänomen vor sich haben, um zu sagen, dass es das nicht gibt, dass das nicht passiert und dass das nicht real ist, dass die Krebserkrankungen nicht zunehmen und Krebserkrankungen unverändert sind. Ein Phänomen zu leugnen, das man direkt vor Augen hat und bei dem es tausende von Fällen gibt, bei denen Familien in den sozialen Medien sagen, ja, das ist uns passiert, das ist keine Wissenschaft. So sollte Wissenschaft nicht funktionieren.
Marcus berichtet von zahlreichen Krebsarten, die aktuell geradezu explodieren. Die häufigsten darunter seien Brust- und Dickdarmkrebs. Doch als Reaktion darauf sei in den USA und Kanada einfach stillschweigend das Alter für die Vorsorgeuntersuchung heruntergesetzt worden. Von 50 auf 40 Jahre. Diskutiert werde eine solche Herabsetzung auch für Dickdarmkrebs. Hier solle die vorsorgliche Untersuchung künftig eventuell bereits mit 30 Jahren erfolgen. Doch auch diesem Thema würden die Medien kaum Aufmerksamkeit schenken. Das Kulturstaatsministerium hat offenbar den Aufbau eines sogenannten gemeinnützigen Journalismus mit mehreren hunderttausend Euro gefördert. Dies geht aus einer parlamentarischen Anfrage hervor, die auf 1 vorliegt. Demnach finanzierte die Behörde von Staatsministerin Claudia Roth 2 Projekte des Vereins Netzwerkrecherche mit insgesamt 409.000 Euro. Dabei handelte es sich um Weiterbildungskurse für Journalisten. Beobachter sehen in der Organisation eine Scharnierfunktion zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und regierungsnahen Medienprojekten wie Korrektiv. So ist der Vorsitzende des Netzwerks, Daniel Drepper, gleichzeitig Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vor der Bundestagswahl forderte das Netzwerk wörtlich die Sicherung der Ressourcen für aufwendige Recherchen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie den gemeinnützigen Journalismus. Einspruch gegen die WHO-Vorhaben von Pandemievertrag und internationalen Gesundheitsvorschriften können nur von den Regierungen selbst kommen, sagt der ehemalige Präsident des Landeskriminalamts Thüringen, Uwe Kranz. Doch die WHO wolle mit dem Ansatz von One Health nicht nur die Kontrolle über die Gesundheit von Menschen. Sie
fordern auch die Zuständigkeit für die Gesundheit von Tieren, für die Gesundheit von Pflanzen, für das gesunde Klima. Das alles wird nachher von der WHO entschieden werden können mit den entsprechenden Instrumenten. Und unsere Regierung hat bisher nichts getan, um diesen Unsinn zu stoppen. Im Gegenteil, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist ein eifriger Befürworter dieser Gesundheitsrichtlinie und sorgt sich um das Zustandekommen des Vertrages.
Und wie die Abgeordneten reagierten, als ihnen Uwe Kranz alle WHO-Dokumente vorlegte, das erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. In Florida beginnen jetzt Ermittlungen gegen Dr. Anthony Fauci, den langjährigen Berater der US-Regierung während der sogenannten Pandemie. Gouverneur Ron DeSantis hat seinen Generalstaatsanwalt James Utmeier beauftragt, zu prüfen, ob Fauci gegen einzelstaatliche Gesetze verstoßen hat. DeSantis, ein entschiedener Kritiker der Corona-Maßnahmen, bezeichnete ihn als Hauptverantwortlichen der US-Corona-Politik und erklärte, die präventive Begnadigung durch Präsident Biden könnte sich als Boomerang erweisen. Doch Florida steht mit seinem Vorgehen nicht allein. 17 republikanische Generalstaatsanwälte prüfen rechtliche Schritte gegen Fauci. In Idaho wird die House Concurrent Resolution No. 5 diskutiert, die Bundesbegnadigungen bei bestimmten Straftaten für nicht bindend erklären könnte. In Louisiana gehen die Vorwürfe noch weiter. Dort wird Fauci unter anderem Totschlag, Freiheitsberaubung und sogar Terrorismus vorgeworfen. Ob es tatsächlich zu einer Anklage kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch, die juristische und politische Aufarbeitung der Corona-Jahre hat in den USA begonnen. Am 23. Verhandlungstag im Prozess gegen den Querdenkengründer Michael Ballweg standen vor allem dessen Einnahmen und Ausgaben im Fokus. Laut einer Pressemitteilung von Querdenken Stuttgart wurden dabei zahlreiche Fehler in den Ermittlungen aufgedeckt. So soll die Anklage Darlehensrückzahlungen als Barschenkungen umgedeutet haben. Ebenso wurden anscheinend Zahlungen doppelt erfasst. Rechtsanwalt Ralf Ludwig kommentierte diese Praxis mit den Worten: Die Staatsanwaltschaft hat Einnahmen künstlich erhöht, um die eigenen Berechnungen zu rechtfertigen. Darüber hinaus wurde im Prozess deutlich, dass die tatsächliche Verwendung der Spendengelder durch die Polizei nie überprüft wurde. Der Zeuge der Polizei konnte offenbar nicht einmal darlegen, worum es sich beim sogenannten Querdenkenzweck genau gehandelt habe. Für diese Form der Ermittlungsführung fand Ballweg selbst scharfe Worte. Zitat: In einem Rechtsstaat muss der Staat eine Straftat nachweisen, nicht der Bürger seine Unschuld. Vergangene Woche kündigte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in mehreren Interviews an, die Lehren aus der Corona-Pandemie in einem neuen Diskussionsformat, Zitat, kontrovers diskutieren zu wollen. Auch die eigene Rolle des aus Zwangsgebühren finanzierten Senders solle kritisch hinterfragt werden. Weißmann räumte sogar ein, dass die Impflotterie im österreichischen Rundfunk ein Fehler gewesen sei. Doch wie ernst ist es dem ORF mit der Aufarbeitung? In der gestrigen Ausgabe des ORF-Reports kamen ausschließlich Stimmen zu Wort, die die vermeintliche Wirksamkeit der Impfung priesen, während abweichende Meinungen indirekt als Fake News abgetan wurden. Auch in einem ORF-Artikel zu 5 Jahren Corona wiederholte der Sender die Bergamo-Lüge, während er im selben Atemzug Desinformation beklagte. Der maßnahmenkritische Anwalt Magister Gerold Beneder erklärte gegenüber auf 1, was er sich statt dieser einseitigen Berichterstattung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten würde.
Ich hätte mir in diesem Sinne gewünscht, bessere Berichterstattung betreffend der RKI-Protokolle. Ich würde mir heute noch wünschen, dass der ORF den Impfgeschädigten mehr Raum gibt, damit die ihr Schicksal schildern können vielleicht dann künftige Krisen vielleicht besser bewältigt werden und die Impfentscheidung besser getroffen werden. Vielleicht kann man mal eine Diskussionsrunde einladen, wo alle Meinungen vertreten sind, die Kritiker und auch die Befürworter und vielleicht Leute, die eine Mittelposition haben und vielleicht einen neutralen Moderator, der alle gleichberechtigt zu Wort kommen lässt.
Auch fast 3 Jahre nach dem Ende der letzten Corona-Maßnahmen fordert Christian Drosten nach wie vor 3 mRNA-Injektionen pro Person. Im Interview mit dem österreichischen Format Zeit im Bild 2 mahnte er, dass jeder Bürger, dem noch ein Antigenkontakt fehle, diesen schleunigst nachholen solle. Unter anderem für diese Bewerbung der mRNA-Spritze räumte das gebührenfinanzierte Magazin Drosten ganze 16 Minuten Sendezeit ein, bei einer Sendungsgesamtlänge von ca. 36 Minuten. Aus welchen Beweggründen der ORF dementsprechend handelte, bleibt unklar. Eine entsprechende Anfrage von Auf 1 ließ der Sender bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Austro-Ampel aus ÖVP, SPÖ und Neos wird die teuerste Regierung aller Zeiten. Neben Kanzler und Vizekanzler soll es ganze 12 Minister und 7 Staatssekretäre geben. Allein die Besetzung dieser Posten kostet den österreichischen Steuerzahler jährlich 5,5 Millionen Euro. Das ist ein neuer Rekord. Keine Regierung zuvor hat in den letzten Jahrzehnten derart viel Geld verschlungen. Und das ausgerechnet in Zeiten, in denen Österreich wirtschaftlich schwer angeschlagen ist und die Bevölkerung mit einschneidenden Sparmaßnahmen belastet wird. Der politische Kommentator Gerald Markel spricht auf X vor diesem Hintergrund von einer, Zitat, Wählerverarschung ohne Beispiel. Am Dienstag brachte eine Chartermaschine 155 afghanische Einwanderer nach Deutschland. Nach auf 1 vorliegenden Informationen wurden der tschechischen Fluggesellschaft Smartwings dabei die Passagiergebühren am Flughafen Berlin-Brandenburg erlassen. Grund dafür sei, dass die Boeing 737 anschließend leer nach Prag zurückgeflogen ist, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft gegenüber auf 1 erklärte. Medienberichten zufolge wurden die Migranten im Rahmen mehrerer Ansiedlungsprogramme nach Deutschland gebracht. Unter ihnen befanden sich offenbar nur 5 sogenannte Ortskräfte. Wäre es nach den Muslimen in Deutschland gegangen, würde der neue Bundestag völlig anders aussehen. Wie? Das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die Deutsche Bundesbank hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Verluste gemacht. Nach Angaben des Geldinstituts lag dieser im vergangenen Jahr bei etwa 19,4 Milliarden Euro. Begründet werden die roten Zahlen mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die Bundesbank hat zuletzt im Jahr 1979 Verluste geschrieben. Allerdings hat sie schon in den letzten 4 Jahren keinen Gewinn mehr abgeworfen und nur noch von Rücklagen gelebt. Die ausbleibenden Profite fehlen entsprechend im Haushalt der Bundesregierung. Die patriotischen Abgeordneten Matthias Helfferich und Maximilian Krah sind in die neue AfD-Bundestagsfraktion aufgenommen worden. Kritikern der beiden gelang es offenbar nicht, eine Mehrheit für einen Ausschluss zu organisieren. Krah war in der Vergangenheit nach einer gegen ihn gerichteten Medienkampagne die Mitgliedschaft in der EU-Fraktion verwehrt worden. Helfferich drohte nach Streitigkeiten mit dem AfD-Landesvorstand von Nordrhein-Westfalen zuletzt sogar der Parteiausschluss. Die israelische Regierung hat mit einer Ausweitung ihres Militäreinsatzes in Syrien gedroht. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte in einer Rede an, Zitat, wir werden nicht zulassen, dass Kräfte der HTS oder der neuen syrischen Armee in das Gebiet südlich von Damaskus eindringen. Tel Aviv beruft sich hierbei auf den Schutz der drusischen Minderheiten vor dem islamistischen Regime in Damaskus. Bereits zuvor hatte der Verteidigungsminister Israel Katz wörtlich erklärt, man werde auf unbegrenzte Zeit in Syrien bleiben. Über 70% der Moslems mit deutscher Staatsbürgerschaft haben bei der letzten Bundestagswahl für linke Parteien gestimmt. Dies ergab eine Wahltagsbefragung der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF. Danach wählten Muslime mit 29% am häufigsten die Partei Die Linke. Danach folgte die SPD mit 28 und das BSW mit 16%. Nur 6% der Muslime entschieden sich für die AfD. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine baldige Waffenruhe in der Ukraine angedeutet. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News deutete er an, dass bereits in den nächsten Wochen ein Waffenstillstand vereinbart werden könnte. Ein vorangegangenes Gespräch mit Donald Trump bezeichnete Macron wörtlich als Wendepunkt in unseren Diskussionen.
Sowohl der Schweizer Armeechef Thomas Süssli als auch der Chef des Nachrichtendienstes Christian Ducey haben überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Dies berichten mehrere Schweizer Medien unter Berufung auf die Neue Zürcher Zeitung. Beide waren schon länger in der Kritik gestanden, da sich die Modernisierung des Verteidigungsdepartements zeit- und kostenintensiver gestaltet hatte als angenommen. Armeechef Süssli hatte in den letzten Tagen auch für Unmut gesorgt, als er einen Einsatz Schweizer Soldaten im Ukraine-Krieg und damit einen Bruch der Neutralität nicht mehr ausschloss. Unbeachtet von der großen Politik kann man den praktischen Gemeinsinn der Deutschen aktuell im sächsischen Hoburgersdorf erleben. Dort brannte in der vergangenen Woche ein über 300 Jahre altes Fachwerkhaus bis auf die Grundmauern nieder. Die Familie kam mit dem Leben davon, steht aber materiell vor dem Nichts. Sofort brandete eine Welle der Solidarität durch das kleine Dorf in der sächsischen Schweiz. Die Eheleute, die bei den Nachbarn untergekommen sind, mussten teilweise sogar Hilfsangebote ablehnen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.